nächsten Sonntag eine Predigtreihe hören und das Thema ist, was wir von Paulus lernen können. Was wir von Paulus lernen können. Ich möchte uns am Anfang etwas vorlesen. Im Gegensatz zum hebräischen Namen Saul ist Paulus ein Name aus der hellenistisch-römischen Welt. Paulus selbst verwendet in seinen Briefen stets nur diesen Namen. Lukas nennt diesen Namen beiläufig erst in Apostelgeschichte 13,9, als Paulus bei einer Missionsreise im Zusammenhang mit der Bekehrung des Statthalters von Zypern, Sergius Paulus, dem Magier Elimas, blendete. Saulus wechselte seinen Namen also nicht wegen seiner Bekehrung und Taufe zum christlichen Glauben, wie es eine verbreitete Meinung und die bekannte Redewendung vom Saulus zum Paulus irrtümlich nahelegen. Das ist mir ganz wichtig. Man denkt immer so, vom Saulus zu Paulus wäre so eine Sache so von einem Sünder zum Gläubigen. Das stimmt nicht. Es ist einfach nur diese Bezeichnung. Saul ist ein hebräischer Name und der Paulus eben halt ein römischer. Juden wählten im fremden Lebensumfeld und in der Diaspora in der Verfolgung häufig einen zweiten Namen, der für Außenstehende zugleich verständlich war und möglichst ähnlich wie ihr ursprünglicher Name klang. Dass Paulus diesen Brauch übernahm, kann vielleicht als Hinweis darauf gesehen werden, dass er sich als römischer Bürger sicher zu bewegen wusste und dadurch seine Möglichkeit in der Verkündigung des Evangeliums erweitert wurden. Deswegen hat er diesen Namen gewählt. So ursprünglich ist es dieser hebräische Name Saul. Und der Name Paulus, die Bedeutung ist eigentlich so der Kleine, der Geringe, der Niedrige. Manchmal verraten ja auch Namen etwas über die Persönlichkeit. Ne? Paulus hat diesen Namen gewählt. Wir hatten vorhin in der Einladung etwas gehört, dass wir oft so nicht stark sein müssen, sondern wenn wir schwach sind, dann ist der Herr stark in uns. Ich habe euch das schon öfters gesagt, dass der Herr hat mit unserer Schwachheit gar kein Problem. Der Herr hat mit unserer Stärke ein Problem. Weil wenn wir stark sind, verlassen wir uns auf uns. Und wenn wir schwach sind, am Boden nur noch jaulen wie kleine Wölfe, dann kann der Herr uns gebrauchen. Also merkt ihr das in deinem Leben. Wenn du gebraucht werden willst von Gott, ist es oft oder meist oder eigentlich der Weg, der einzige Weg, ist, dass er dich schwach macht. Alle Männer und Frauen Gottes, die Gott gebrauchen konnte, in der Bibel oder in der Kirchengeschichte, das waren alles sehr schwache, gebrechliche Menschen. Und wenn du das Gefühl hast, du packst es nicht in dein Leben, wenn du das Gefühl hast, du bist ein Loser, wenn du das Gefühl hast, dass aus deinem Leben nichts wert, herzlich willkommen beim Herrn Jesus. Nur solche Leute sucht er. Wenn du meinst, du bist der Hero, die Christenheit hat nur auf solche Männer und Frauen wie dich gewartet. Vergiss es. Der Herr widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Paulus, dieser Name, der Kleine, der Geringe, der Niedrige. Geboren wurde Paulus ungefähr 5 nach Christus. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen 10, manche sagen 1 nach Christus. Will ich mich jetzt nicht streiten. Also ungefähr 5 nach Christus. Er ist ein jüdischer Mann von Stamm Benjamin. Das lesen wir in Philipper 3, Vers 5. Er ist in Tarsus in Silizien geboren worden. Und Silizien damals in Tarsus, das ist die heutige Südtürkei im Grenzgebiet zu Syrien, ist ja heute aktuell. Da in diesem Grenzgebiet bei der Türkei, was an Syrien grenzt, im Südteil der Türkei, da war damals seine Heimat. Und er hat vom Vater das römische Bürgerrecht geerbt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 22, 28. Einige Juden hatten doppelte Staatsbürgerschaft. Er war Jude, aber durch seinen Vater hat er das auch erworben, das römische Recht. Deswegen hat er sich auch damals auf den Kaiser bezogen. Und gestorben ist Paulus ca. 66 nach Christus. Wahrscheinlich unter Nero und er wurde wahrscheinlich mit dem Schwert hingerichtet. Er war ein Märtyrer. Er ist um seines Glaubens willen hingerichtet worden. Dieser Mann, von dem können wir unheimlich viel lernen. Aber bevor ich ins Detail gehe, die nächsten Sonntage, möchte ich einfach so ein paar Informationen uns weitergeben, dass wir das besser einordnen können. Paulus war Schüler des hochgelobten und sehr angesehenen Gesetzeslehrer Gamaliel. Ich lese uns mal etwas vor. Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 34, da lesen wir etwas über seinen Lehrer Gamaliel. Da steht: Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Er war ein angesehener Mann. Er war jemand, den die Juden sehr schätzten, vor allen Dingen auch die frommen Juden. Ich würde es mal heute so sagen, er war der Bibellehrer. Heute gibt es auch Bibellehrer, die hochinteressant sind. John MacArthur, William MacDonald oder so, ne? Der war noch eine Kategorie höher. Ein sehr, sehr belesener Mann, der unheimlich viel Ahnung hatte in der Schrift. Paulus sagt in Apostelgeschichte 22,3, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien und aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes. Also Paulus war jemand, der hat die besten Bibelarbeiten im Alten Testament mitbekommen, die es überhaupt gibt. Ich wäre da gerne auch bei Gamaliel mal dabei gewesen, weil der Mann hat wahnsinnig viel Ahnung gehabt über das Alte Testament. Es gibt heutzutage Leute, jüdische Schriftgelehrte, es gibt welche, die kennen das ganze Alte Testament Wort für Wort auswendig. Wir haben schon Schwierigkeiten, wenn wir drei Verse aus den Zeilen uns behalten müssen. Also es gibt Leute, die kennen das erste Buch Mose bis zu Malachi, die sagen es dir so auf, ohne reinzugucken. Unglaublich. Ich hätte Schwierigkeiten, das vorzulesen. Gamaliel war also ein ganz, ganz schriftgelehrter Mann. Die Schrift zu studieren ist ja etwas Wunderbares. Also Paulus hätte nicht irgendwie einen Comic gelesen. Irgendwie, keine Ahnung, Donald Duck oder Mickey Mouse. Nein, der hat sich beschäftigt und studiert in dem Buch der Bücher. Damals gab es das Neue Testament nicht, aber in dem Alten Testament. In Josua Kapitel 1, Vers 8, da sagt Gott, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Das sagt Gott zu Josua. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also es ist eine gesegnete Verheißung für Menschen, die das Wort studieren. Und Paulus hat die Schrift studiert. Wir lesen im Neuen Testament eine wunderbare Bibelstelle von Apostel Paulus. Da sagt er im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 etwas. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich gehaucht, ausgehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Die Schrift ist alles. Und Paulus war ein Mann der Schrift. Aber dann ist etwas, was eigentlich im Widerspruch steht. Er verfolgte die Gemeinde Jesu bis aufs Letzte. Wenn wir in der Apostelgeschichte hineinblicken, gerade in Kapitel 9, ab Vers 1, da steht, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu den hohen Priestern und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Obwohl Paulus in der Schrift zu Hause war, obwohl er wie kein anderer wusste, welche Zeichen und Wunder der Messias tun würde, hat er Jesus nicht erkannt. Ich möchte, dass du bewusst sagen, manche denken, ja, von Saulus zu Paulus, das war ja auch ein Bandit, der Saulus. Er sagt ja von sich, er war der größte Sünder von allen. Also wenn jemand sagt, ich bin der größte Sünder, muss ich ihn immer korrigieren. Nein, Paulus sagt das schon in der Bibel. Aber was war denn Paulus jetzt? Hat er ein verrücktes Leben geführt, ein gottloses Leben oder wie auch immer? Paulus hat das erkannt, dass er der größte Sünder ist. Er hat gemerkt, dass das ganze Wissen nützt nichts, wenn man an Jesus vorbeigeht. Und er hat kapiert, ich habe das Wertvollste, was es gibt, den Höchsten, den es gibt, angegriffen, Jesus. Er hat sich Briefe geholt. Das konnten nur hochstehende Theologen damals. Da konnte nicht jeder zum hohen Priester mal kurz hingehen, gib mir mal einen Brief und dann gehe ich mal dahin. Nein, das waren Leute, die auf einer hohen Ebene standen im jüdischen Rat. Das konnte nicht irgendjemand tun. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Paulus vorgesehen war, der Nachfolger von diesem Gamaliel zu werden. Das war für einen Juden das Höchste, was es gab. Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Er sagt selbst in Apostelgeschichte Kapitel 26 von Vers 9 bis 12. Ich meinte freilich bei mir selbst, sagt er, gegen den Namen Jesu des Nazareers viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und viele der Heiligen habe ich ins Gefängnis eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie raste, verfolgte ich sogar bis in die ausländischen Städte. Er war förmlich besessen davon, die Gemeinde Jesu zu zerstören. Jetzt können wir uns vorstellen, als der arme Ananias, als Gott ihn sagt, du, geh mal hin zum Paulus und leg ihm mal die Hände auf, er ist dein Bruder. Na gut. Ananias sagt, kleinen Moment mal, Herr, du weißt, dass der jeden Kopf kürzer macht. Ja, ja, das weiß ich schon, aber siehe, er betet. Mutiger Mann, der Ananias, ich glaube, ich wäre nicht gegangen. Ich hätte gesagt, Herr, da kannst du Michael hinschicken oder mein Schwiegervater könnte da hingehen oder keine Ahnung, Romano kannst du auch da hinschicken. Ich bleibe, dann mache ich Kinderarbeit hier irgendwo. Aber wisst ihr, wenn Gott einen ruft, dann muss man gehorsam sein. Und Ananias war das. Stellt euch vor, Ananias wäre nicht zu Paulus gegangen. Es gäbe diesen Mann Gottes nicht. Und merkt ihr das, lieber Bruder, liebe Schwester, gerade da, wo Gott dich hinschickt, wo alles dagegen zu sprechen scheint, das nicht zu tun, gerade da segnet Gott am meisten. Wenn Gott dich irgendwo hinschickt, wo sich alles in dir auflehnt, bist du meist auf dem genau richtigen Weg. Der Satan weiß manchmal, was Gott vorhat. Nicht immer, aber manchmal. Und oftmals ist es so, wenn Gott dich in irgendeine Aufgabe führt, dann kommen Anfechtungen ohne Ende. Lass uns wie Ananias einfach den Herrn gehorsam sein. Gesegneter Ananias. Wir sehen ihn in der Ewigkeit wieder. Ich werde ihn mal fragen, Ananias, als du auf den Weg dahin war, was kam in deinen Gedanken? Als du Paulus gesehen hattest, er konnte dich ja nicht sehen, er war blind. Was hast du gedacht? Du hast doch vielleicht gedacht, hat er ein Schwert irgendwo versteckt? Der ist einfach gegangen. Wunderbar. Paulus war bei der Steinigung des Stephanus dabei. Stephanus war der erste Märtyrer. Das lesen wir in Apostelgeschichte 7. Und in Apostelgeschichte 7, 58, da steht, und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn, diesen Stephanus. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Da war er noch nicht bekehrt. Das war vor Apostelgeschichte 9. Er war dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sogar angefeuert hat. Los, steinigt ihn, den Gotteslästerer. Es ist interessant, dass Gott sich ausgerechnet solch einen Mann aussucht, um aus ihnen einen der größten Männer Gottes zu machen. Das kann für dich in dein Leben Mut machen. Vielleicht hast du auch so einen Ruf, ein Säufer zu sein oder Drogen zu nehmen oder spielsüchtig zu sein oder keine Ahnung, was du für einen Ruf hast. Gott schämt sich nicht, gerade solche Leute rauszuholen. Und gerade mit den größten Sündern kann Gott die größten Edelsteine für seine Krone machen. Vielleicht hast du auch so einen Ruf in deiner Familie, an deiner Ortschaft, wo sie sagen, der, aus dem wird nie was. Dann kann ich dir sagen, stehst du an Gottes Prioritätliste ganz oben, weil Gott liebt es, aus den schlimmsten Sündern die gesegneten Menschen zu machen. Paulus stand dabei, als er gesteinigt wurde. Und seine Bekehrung erlebte er auf dem Weg nach Damaskus. Heftige Bekehrung. Ich lese uns mal Apostelgeschichte 9, Vers 3 vor. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da. Sie hatten wohl die Stimme gehört, aber niemand gesehen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß und trank nicht. Was für eine Bekehrung. Manchmal können Bekehrungen auch dramatisch sein. Ne? Nicht immer. Wenn wir die Bibel lesen, viele sind anders zum Glauben gekommen. Gott kopiert nie die Bekehrung, sondern jeder wird individuell zum Herrn geführt. Manche sind in Krankheit, manche sitzen irgendwo zu Hause und weinen nur noch und fallen da auf ihre Knie. Andere gehen in die Evangelisation, andere sind im Gefängnis, andere im Krankenhaus, andere beim Autofahren, andere beim Angeln, keine Ahnung. Der Herr hat zigtausend Wege, Menschen zu sich zu ziehen. Aber seine Bekehrung war schon ziemlich heftig. Ich will jetzt nicht auf die Bekehrung in Einzelnen eingehen, später. Da sind ganz viele Sachen drin. Nach seiner Bekehrung bekämpfte man ihn bis aufs Letzte. Vor seiner Bekehrung bekämpfte er die Gemeinde Jesu bis aufs Letzte. Und nach seiner Bekehrung bekämpfte man ihn bis aufs Letzte. Apostelgeschichte, Kapitel 24, Vers 5, da sagt Paulus etwas. Oder beziehungsweise, da steht etwas, ne? Denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden und als einen, der unter alle Juden, die auf den Erdkreis sind, Aufruhr erregt, und als einem Anführer der Sekte der Nazoräer, als er dort bei den Statthalter Felix ist, sagen das die Leute über ihn. Sie haben den Paulus wie eine Pest empfunden. Ist auch nett von den Juden. Davor haben sie ihn geliebt, wo er auf den Weg war, die Gemeinde zu umzubringen. Und als er dann die Kehrtwendung gemacht hat, da wollten sie ihn nicht mehr haben. Ist das nicht so in deinem Leben auch? Wenn du dich zu Jesus stellst, davor bist du cool drauf, wenn du immer mitmachst, du Choreung machst das und dieses und so, ne? Wenn man mitspielt mit der Welt, dann ist man cool angesehen. Aber wenn du nicht mehr mitspielst mit dieser Welt, dann bist du plötzlich ein Idiot, dann weil du Navelo oder du weil Yalo oder keine Ahnung, was mit dir passiert. Dann kriegst du nur noch Gegenfeier. Davor haben die Leute über ihn geweint und gesagt, hoffentlich hört er auf zu trinken. Er schlägt sich, irgendwann schlagen sie ihn tot oder er schlägt sie tot. Die eigene Familie. Dann bekehrt dieser Mensch sich. Mal müssten sie Bocksprünge machen, dass er jetzt nicht mehr sich schlägt und nicht mehr rumhaseliert. Dann sagen sie, kann er was so nachholen. Das geht nur noch nicht Stunden. Geschwister, das ist unser Weg. Nach seiner Bekehrung bekämpfte man ihn. Ich sag dir eins, wenn du bekehrt bist und du hast keinen Gegenwind, dann bist du nicht bekehrt. Dann bist du nicht wiedergeboren. Ein wiedergeborener, bekehrter Mensch hat in seinem Leben Gegenwind. Und wenn du das nicht hast, dann ist es ein Zeichen, dass du nicht wiedergeboren bist. Das Normalste als wiedergeborener Christ ist Kampf. Nicht Spaziergang. Es gibt ja auch eine Bewegung in der christlichen Szene, die sagen, komm zu Jesus und alles wird cool. Keine Krankheit mehr, finanziell aus Knete ohne Ende. Es wird immer alles wunderbar sein. Du wirst nie mehr Probleme haben. Das sind Lügenpropheten. Egal wer das ist, sie lügen. Paulus sagt, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nicht kämpfe den guten Spaziergang des Glaubens. Nein, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wisst ihr, Glauben lässt sich nicht konservieren. Du kannst nicht sagen, jetzt glaube ich und das bleibt bis zu meinem Lebensende. Du kannst jetzt glauben und sagen, Halleluja, Herr, ich liebe dich, ich gebe mich ganz dir hin. Und morgen kriegst du eine Nachricht und du möchtest die Bibel aus dem Fenster schmeißen. Du musst jeden Tag neu um deinen Glauben kämpfen. Glaubensleben ist Kampf. Es gibt Tage, da haben wir das Gefühl, wir schweben schon im Himmel. Und es gibt Tage, da haben wir das Gefühl, wir sind kurz vor der Hölle. That's life. Die Welt hat eine Sendung. Habe ich früher mal geguckt, mittlerweile nicht mehr. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wiederholt sich da immer alles. Ne? So ist unser Leben. Prediger 3. Es ist Zeit zum Weinen, Zeit zum Lachen. Zeit sich zu freuen, Zeit Abschied zu nehmen, Zeit sich zu begegnen. Unser Leben ist so. Und da wir als Christen eben halt Menschen sind und keine Überflieger, ist das bei uns auch so. Obwohl manche Christen den Schein geben, Überflieger zu sein, aber die heucheln einfach nur. Ich mag nicht Christen, die immer so sagen, bei ihnen ist alles okay. Die haben nie Probleme. Wenn man die sprechen hört, die sprechen nur über den Segen immer. Haben alles im Griff. Für mich sind das Heuchler. Ein Christ, der wirklich mit Jesus lebt, der fightet jeden Tag. Und manchmal gibt es auch ein paar blaue Augen vom Feind. Manchmal sitzen wir auch am Boden und haben das Gefühl, jetzt hat der Teufel uns ausgenockt. Aber Kinder Gottes, die können hinfallen, die bleiben aber nicht liegen, die stehen auf. Und nicht, weil wir so stark sind, sondern weil da einer ist, ein Trainer, ein Coach, der uns immer wieder hochzieht und sagt, komm, Kollege, aufstehen, weiter. Bei Christus wird man ein Stehaufmännchen. Wisst ihr? Nicht durch unsere Kraft, durch seine Kraft. Seine Hand zieht dich immer wieder hoch. Seine Hand lässt dich nicht. Ich habe einen wunderbaren Spruch gelesen. Dein Leben und deine Sorgen, die du in die Hand Gottes legst, sind in den besten Händen. Sie sind in Händen, die für dich geblutet haben. Wenn du dein Leben in Gottes Hand legst, in Jesu Hände, dann sind sie in Hände, die für dich geblutet haben. Nicht in irgendwelche Hände, sondern in die Hände, die geblutet haben für dich. Und da bist du sicher vom Feind. Jesus stellte das Leben von Paulus völlig auf den Kopf. Also wo Jesus ist, da passiert etwas. Ich lese uns mal ein paar Sachen vor, was Paulus sagt. Philipper Kapitel 3 von Vers 7 an. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte es alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus Jesus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung der Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich sage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber nach dem, was vorne ist, aus und jage auf das Ziel hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Alles, was mir früher Gewinn war, was sagt er dazu? Dreck. Was war Paulus' Gewinn? Seine fromme Einstellung zu denken im Gesetz, er ist jetzt der Große. Darf ich dich mal fragen, wie sieht's bei dir aus? Wenn du dein altes Leben vergleichst mit dem, was Jesus dir gibt, sagst du dann auch, Dreck, was davor war? Oder liebst du noch das Alte? Wisst ihr, manche sind vor der Bekehrung vielleicht finanziell super da gewesen. Und plötzlich nach der Bekehrung bricht in ihrem Leben alles weg. Das kann Gott manchmal so tun. Aber ich glaube, dass diese Menschen mit all dem Geld und mit all dem, was Gott ihnen gegeben hat, vielleicht auch nicht gegeben hat, ne? Dass man das doch nicht vergleichen kann, wenn man in Jesus glücklich ist. Wenn ich die Brüder vor ihrer Bekehrung gesagt haben, es wird ein Tag kommen, da fahren wir 200 Kilometer irgendwo hin zu einem jungen Menschen, der schwer an Krebs erkrankt ist. Und wir werden so viel Kraft haben, wir werden eine Freude haben, die kann dir kein Auto, kein Haus und keine Rolex geben. Die hätten gesagt, du bist wahnsinnig da oben. Aber die Brüder haben das gemerkt. Man fährt eigentlich zu jemandem hin, der todkrank ist, und man kommt hin schon mit Freude. Man ist da mit Freude. Das ist menschlich nicht möglich. Menschlich müsste man da nur versagen und verzweifeln. Aber Jesus kann in der Hölle Licht geben. Jesus hat so ein Licht, der knipst selbst in der Hölle das Licht an. Und egal in welche Dunkelheit du reinkommst, mit diesem Jesus hast du immer Licht. Licht ist übrigens immer stärker als Dunkelheit. Das finde ich immer schön, wenn ich im Keller bin. Ich bin kein großer Held, ich gehe nicht gerne in den dunklen Keller. Es gibt Hochhäuser, kennt ihr die Hochhäuser? Da gibt es Kellerräume, die sehen aus wie Resident Evil irgendwie, so eine Horrorsendung. Da würde ich nur reingehen mit 3 Pitbull, 2 Maschinengewehre und Michael als Leibwächter. Sage ich euch ehrlich, ich bin kein großer Held. Wisst ihr, wann ich ein Held werde? Wenn ich in diesen Keller gehe und den Lichtschalter finde. Dann bin ich plötzlich ein Held. Wisst ihr, was es ist? Licht gibt Kraft. Licht nimmt dir die Angst. Licht gibt dir Sicherheit. Und wo Licht ist, da muss man sich auch nicht verstecken. Wenn es dunkel ist, dann denke ich so, wenn ich da hinten jetzt um die Ecke gehe, wenn da aber Licht ist und ich sehe, da ist nichts, dann bin ich ein Held. Wenn ihr mit mir mal angeln gehen würdet abends, dann wisst ihr auch, dass auch der Pastor hier sehr abhängig vom Herrn ist abends. Tagsüber bin ich ein Held. Nachts. Ja, das sage ich lieber nicht, was ich da bin. Paulus predigte und lebte von nun an nur für Christus. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20 einen gewaltigen Spruch. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe mein Leben. Und wisst ihr, was das Problem in unserem Leben ist? Dass wir als Christen oft unser Leben leben. Und Gott so ein beiläufiger Gott ist, so ein Feuerwehrlöscher. Aber die Frage ist, ob Gott unser Leben ist. Ist Gott unser Leben? Die Frage, ist Jesus etwas von meinem Leben oder ist er mein Leben? Bei vielen Christen ist Jesus nur ein Lückenfüller. Wenn man traurig ist, dann holt man sich eine gläubige CD oder irgendwie und dann darf der Herr ihn mal aufmuntern. Und wie sieht das aus, wenn ich wieder gut drauf bin? Gott ist für ganz viele Menschen ein Feuerlöscher. Wenn es brennt, dann darf er kommen. Ich sage, geh bitte raus. Okay? Beide. Ich halte das einfach für wichtig, dass wir uns über diese Dinge Gedanken machen. Was ist Gott in dein Leben? Ist er dein Leben? Jemand hat mal gesagt, Gott spielt in meinem Leben keine Hauptrolle, sondern er ist der Regisseur. Spielt Gott in deinem Leben eine Rolle oder ist er der Regisseur, der alles hört? Ich hoffe, dass er das ist. Er wurde zuerst nicht von Christen in Jerusalem aufgenommen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9, 26. Und das kann ich verstehen. Das muss man wissen. Das hat Paulus erlebt. Er hat sich bekehrt. Und dann steht er als in Apostelgeschichte 9, 26. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Die haben ihn nicht aufgenommen. Der sich bekehrt, haben ihn trotzdem nicht aufgenommen. Mit seinen Vorlieben kann ich das auch verstehen. Er predigte und lebte von nun an Christus. Er wurde nicht aufgenommen von den ersten Christen. Circa 3 Jahre nach seiner Bekehrung lernte er Petrus kennen und dann aber wieder nach Sizilien zu gehen. Das lesen wir in Galater Kapitel 1 ab Vers 17. Da sagt Paulus, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die von mir Apostel waren, sondern ich ging sofort gleich nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Das waren ungefähr so 14 Jahre. Ne? Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich, außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Also später, 3 Jahre später erst, nach seiner Bekehrung, lernte Paulus Petrus kennen. Wir können uns nicht vorstellen, was das auch für diesen Mann bedeutet hat. Er war doch Feuer und Flamme für Jesus. Aber die Apostel wollten ihn nicht, außer Barnabas, da kommen ihn nachher drauf. Das ist manchmal gar nicht so einfach, Manchmal machen uns Menschen viel mehr Probleme als Gott, oder? Menschen sind manchmal, sie fühlen das oder sie glauben, dass sie noch gerechter sind als Gott. Sieh mal, wenn Gott einen anderen Menschen vergeben hat, was bildest du dir eigentlich ein als Christ, dass du ihn nicht vergibst? Du spielst dich größer auf als Gott. Du wirst eines Tages dafür vor ihm stehen. Und dann wird er dich mal behandeln. Mit welchem Maß wir messen, sagt die Bibel, wird er uns messen. Wenn andere an uns sündigen, halten wir ihnen das 1 Million Jahre vor. Aber wenn wir an andere schuldig werden, dann vergessen wir das so schnell. Wenn Menschen uns vergeben müssen, dann erwarten wir das, dass sie uns vergeben. Aber wenn wir andere vergeben wollen, dann sind wir oft schlimmer Sturköpfe als Ziegen. Mit dem Kopf durch die Wand. Tu das in deinem Leben nicht. Sei nicht so hochmütig und stell deine Gerechtigkeit höher als Gott. Wiederum war es Barnabas, der ihn von Anfang an, das lesen wir in Apostelgeschichte 9, 27, der Barnabas, der heißt übrigens Sohn des Trostes, ein wunderbarer Mann. Von dem steht, Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg des Herrn gesehen habe und dass er zu ihm geredet hatte, wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen hatte. Das war der erste. Die anderen wollten ihn nicht haben. Lesen wir in Apostelgeschichte 9, 27. Barnabas hat ihn gleich aufgenommen. Und später dann hat er ihn aufgesucht. 14 Jahre nach seinem Damaskus-Erlebnis wurde er eingesetzt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 11, 25, 26. Durch wem? Wieder durch Barnabas. Das heißt, Paulus hat 14 Jahre darauf gewartet, dass die Apostel ihn endlich richtig akzeptieren und einsetzen. Was das für einen Mann bedeutet, der so ein Feuer im Herzen hat, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und merkt ihr das? Alle Männer und alle Frauen Gottes müssen im Wartezimmer Gottes Platz nehmen. Wir wollen immer gleich die Bühne betreten. Jesus war 30 Jahre alt, als er öffentlich anfing zu predigen. Ja, konnte er denn nicht mit 17 schon auftreten? Natürlich, der hätte auch schon mit 12 predigen können, das hat er schon im Tempel getan. Nein, aber seine Zeit war noch nicht da. Das Schlimmste, was wir als Christen machen können, ist voreilig in irgendetwas hineinzugehen, ohne dass Gott uns seinen Auftrag dazu gibt. Wenn ich euch jetzt eine Botschaft predigen würde, wie viel kaputt gemacht wurde, weil Menschen nicht warten konnten und Gott vorgeeilt sind und haben irgendetwas gemacht und haben leider viel Blödsinn gemacht. Warte, bis der Herr dir sagt, geh. Und dann geh aber bitte. Wenn Gott sagt, geh, dann geh. Das können wir von Paulus erkennen und lernen. 14 Jahre nach seinem Damaskus-Erlebnis wurde er eingesetzt. Er war der große Heidenapostel, Galater 2, Vers 9 und 10, der aber sein Volk Israel überall aufsuchte und unendlich liebte. Lesen wir nach seiner Bekehrung, Apostelgeschichte 9, 20, zuvor ging er in die Synagoge. Synagoge war der Ort, wo die Juden sich trafen. Obwohl er Heidenapostel war, laut Galater 2, hat er immer wieder ein brennendes Herz gehabt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dieser Paulus, der schreibt in Römer 9, ab Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein. Von Jesus Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißung, deren die Väter sind, und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen sei in Ewigkeit. Paulus hat sein Volk so geliebt. Jesus war sein Leben. Aber er sagt, wenn die zum Glauben alle kommen, bin ich bereit, verflucht zu sein. Hast du schon mal jemals so vor Gott gebetet? Vielleicht dachten wir vor dieser Predigt noch, wir haben ein großes Herz für Menschen, die verloren sind. Der hat ein großes Herz hier gehabt. Der war bereit, in die Hölle zu gehen, dass andere gerettet werden. Wie steht unser Herz zu den Verlorenen? Paulus unternahm 3 Missionsreisen, der war unterwegs. Die erste Missionsreise ca. 59 nach Christus, die zweite ca. 49 bis 52, gleich im Anschluss die zweite. Und die dritte Reise, die war ungefähr 52 bis 56 nach Christus. Und dann die letzte Reise, die war nach Rom, ungefähr 58, 59 nach Christus. War schon unterwegs, ne? Wenn wir das mal so gucken, wo der überall war, mit dem Schiff, damals noch zu Fuß. Mein lieber Scholli, wir sind manchmal zu bequem, uns ins Auto reinzufahren und 30 Kilometer einen Bruder zu besuchen. Da denken wir schon, wir haben Großes getan. Der Paulus hat Fußmärsche gemacht von 50 Kilometern. Und er nicht hier irgendwie so gepflasterte Steine, sondern Natur pur, Berg und Tal. Und nicht Nike Air Max an, sondern barfuß. Paulus schrieb ungefähr 13 Briefe. Manche sagen, er hat den Hebräerbrief geschrieben, dann wären es 14. Aber das ist nicht hundertprozentig belegt, deswegen sage ich 13. In Klammern eventuell 14 mit Hebräer. Und Paulus war korrigierbar. Das lesen wir in Apostelgeschichte 15, die Verse 35 bis 41. Bei der zweiten Missionsreise, da wollte Paulus den Markus nicht mehr mitnehmen, weil der beim ersten Mal abgehauen ist. Und Barnabas hat ihn mitgenommen. Barnabas hat immer ein Herz für Schwache gehabt. Und Paulus hat den Silas mitgenommen. Und dann steht, die haben sich heftig gestritten. Der Barnabas und der Paulus sind richtig heftig aneinander geraten. Und der andere hat der Paulus nimmt den Silas mit und haut ab und der andere nimmt den Markus mit und haut ab. Aber in seinem letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, das ist nämlich der zweite Timotheusbrief, das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, kurz bevor er gestorben ist, hat Paulus diesen Brief geschrieben. Und da schreibt er in 2. Timotheus Kapitel 4, in Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Und jetzt hört gut zu. Nimm Markus mit und bring ihn, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Aha. Die zweite Missionsreise, wann war die? Muss ich mal selbst kurz gucken. Ja, so ungefähr 52 nach Christus. Ungefähr 12 Jahre später, der Timotheusbrief, der zweite, ich muss mal ganz kurz selbst gucken, ist so ungefähr 65 nach Christus geschrieben, kurz vor den letzten 2 Jahre vor seinem Tod. Also das waren so 12 Jahre hinterher. Und plötzlich war aus denen, denen er nicht mit wollte, ein wertvoller Mitarbeiter. Das zeichnet einen Mann und eine Frau Gottes aus, dass man den anderen auch eine Chance gibt. Nicht einen Menschen in die Schublade tun, abschließen und dann den Schlüssel nehmen und in die Alster werfen und sagen, mein Segen soll er verrecken. So denken vielleicht Menschen, die gottlos sind, aber keine Kinder Gottes. Kinder Gottes lassen Menschen aus der Schublade raus. Und wenn du Menschen nicht aus der Schublade rausnimmst, dann ist es ein Zeichen, dass du verbittert bist und dann brauchst du selbst Vergebung und Seelsorge. Das ist ganz wichtig. Paulus hat, auch wenn es lange gedauert hat, aber er hat auch gesagt, okay, Markus, ich gebe dir eine Chance. Und dann hat der Markus sich bewährt und dann sagt er am Ende seines Lebens, das ist ein toller Bruder. Vielleicht gibt es auch Geschwister, wo du denkst, aus dem wird nie was. Und vielleicht, wenn du ihnen die Chance gibst, wird er nochmal ein ganz wertvoller Bruder für dich sein. Paulus war korrigierbar und er war ungemein fleißig. Und Paulus praktizierte auch Gemeindezucht, 1. Korinther 5. Ne? Paulus war auch jemand, der konnte knallhart sein. Ne? Liebe ist nicht so weichlich. Ne? Also so, manche haben ja so eine romantische Vorstellung von Gottes Liebe. Ne? Wir haben so einen lieben, lieben, zuckersüßen Gott. Den gibt's vielleicht irgendwo auf dem Dom in der Zuckerwatte, aber den gibt's nicht in der Bibel. Gott ist ein Gott der Liebe, das stimmt. Aber seine Liebe hat sich brutal gezeigt am Kreuz. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, musst du das Kreuz anblicken. Ist das Liebe leider Tüschelliebe? Nee, ne? Die ist knallhart. Und dieser Gott der Liebe, der kann zu dir sagen, komm her, mein Kind. Und er wird eines Tages zu dir sagen, wenn du ihn nicht aufnimmst, hinweg mit dir. In die ewige Nacht. Das will Gott nicht sagen. Deswegen reicht er dir ständig die Hand in Jesus. Aber Gott ist gerecht und ist voller Liebe. Er liebte die Schrift, das Gebet, die Gemeinschaft der Gläubigen und hatte ein brennendes Herz für Mission. Sein Herr Jesus war sein ganzes Leben. Philipper 1, 21. Er sagt, Sterben ist mein Gewinn, Jesus ist mein Leben. Was für ein Mann. Er kannte Leiden und unerhörte Gebete. Lest mal 2. Korinther 11. Ich kann euch das heute nicht alles vorlesen, sonst ist die Stunde um 8 zu Ende. Lest 2. Korinther 11 ab Vers 16 bis 33. Da Was hat der Mann für Not erlebt? Peitschenschläge, gesteinigt und die ganze Nacht auf dem Meer getrieben. Und 2. Korinther 12, Vers 7, 9, er hat mal gebetet. Er hat das Gefühl gehabt, als ein Engel des Satans ihn mit Fäusten schlägt. Er hat dreimal gebetet, Herr, nimm das doch von mir. Und Gott sagt, nein, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meine Gnade genügen. Also auch Paulus kannte Gebete, die nicht erhört wurden. Er wollte so gern frei werden von diesem Dämon, der ihn schlägt. Kann ich mir vorstellen. Und Gott sagt, nein. Das war auch Paulus. Paulus hasste Heuchelei. Galater 2, ab Vers 11. Petrus als Jude, als Paulus nicht da war, da war er mit Heiden, mit Nichtjuden zusammen. Dann kommt Paulus und plötzlich lässt er die im Stich. Und Paulus sagt nicht zu ihnen, ach Petrus, du bist so ein cooler Typ, das lasse ich mal stehen. Paulus sagt, du bist ein Heuchler. Warum bist du so ein Heuchler, Petrus? Wisst ihr, Männer und Frauen Gottes sagen die Wahrheit den Menschen ins Gesicht und quatschen nicht hinter den Rücken. Wisst ihr, was uns in Gemeinde kaputt machen? Dass Leute immer nur ständig hinter dem Rücken reden. Christen reden aber nicht hinter den Rücken, sondern von Angesicht zu Angesicht, so wie Gott mit einem Menschen redet. Gott redet auch nicht über dich hinter den Rücken, sondern er schaut dich an, wenn er mit dir redet. Alles andere ist Werk vom Teufel. Er hasste auch Personenkult. 1. Korinther 3, da sagten Leute, wir sind des Apollos, wir sind des Petrus, wir sind des Paulus. Und Paulus sagt, hallo, sag mal, wir sind des Christus, wer sind wir denn? Wir sind doch nur Handlanger Gottes. Paulus war jemand, der hat von sich weggewiesen, hat gesagt, binde dich mal an Jesus und nicht an mich. Paulus konnte für die Abtrünnigen weinen, Philipper 3, Vers 18. Er hat geweint für die, die sich verehrt haben. Kannst du das auch? Wann warst du das letzte Mal auf deine Knie und hast für Geschwister geweint, die nicht mehr auf dem Weg sind? Ist das schon ein paar Jahre her? Oder wann? Wann bist du das letzte Mal auf den Knie gegangen für einen Menschen, der nicht mehr auf dem Weg ist und hast vor Gott geweint für ihn? Das ist eine gute Frage, ne? Jesus konnte weinen über Jerusalem. Obwohl sie ihn so gehasst haben, hat er auf Jerusalem geblickt und so sind ihm die Tränen gelaufen. Weil sein Herz blutete für die Menschen. Jesus, sein Herz blutete, weil das lebendig war, ne? Bei manchen Christen ist da ein Stein reingekommen. Den interessiert nichts mehr. Ob Menschen nicht mehr auf den Weg sind oder ob die Gemeinde in Not ist, diesen interessiert mich doch nicht. Paulus war nicht so einer. Paulus ermahnte unter Tränen. 2. Korinther 2, 4, das wird auch der zweite Korintherbrief, wird der Brief der Tränen genannt. Und das ist die richtige Ermahnung. Nicht, wenn du mit einem Bruder oder Schwester sprichst, so von oben herab, abkanzeln. Wisst ihr, wenn du einen anderen korrigieren willst, dann musst du vorher erstmal beten und musst dich auf deine Knie schmeißen. Und dann muss erstmal Gott dir zeigen, was für ein schwieriger Mensch du bist. Und wenn du dann selbst über dich weinen kannst, dann bist du richtig. Dann kannst du das Gespräch mit dem Bruder und die Schwester führen. Dann wirst du nämlich das Gespräch unter Tränen führen. Und Paulus diente unter Tränen, Apostelgeschichte 20, 19. Er kannte die Wichtigkeit eines Mentors, das hat er in Barnabas gehabt. Und er wurde durch einen der größten Mentoren der Christenheit. Er hat andere Menschen, wenn du Römer Kapitel 16 liest, wie viele Leute er kannte. Auch Timotheus war er war Mentor für Timotheus, ne? Paulus war kein großer Redner, das sagt er in 1. Korinther 2, 1 bis 5 und 2. Korinther 10, die Verse 10 bis 18. Dann sagen die Leute, ja, seine Schriften sind gewaltig, aber wenn er redet ja, da schließt ja ein. Was ist denn das für eine Pfeife? Vielleicht bist du auch nicht der größte Redner oder die größte Rednerin. Und Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Und manchmal sind Menschen da, die denken, ich kann gut reden. Vielleicht denkst du innerlich, eigentlich kann ich das viel besser als alle anderen. Dann bleib lieber zu Hause. Dann kann Gott mit dir nichts anfangen. Paulus war kein großer Redner. Er lebte circa 2 Jahre in Rom, im Gefängnis, in Untersuchungshaft, mit Besuchserlaubnis. Und in diesem Rom, seine letzten 2 Jahre dort, von hier aus schrieb er auch die sogenannten Gefängnisbriefe. Das war der Epheserbrief, der Philipperbrief, der Kolosserbrief, der Philemonbrief. Wenn ihr diese Briefe liest, müsst ihr immer wissen, da war er in Rom im Gefängnis. Und der Gefängnisdirektor und der Leiter damals in Rom war ein ganz frommer Christ. Das war der Nero. Der hat die Christen geliebt, der Nero. Der hat die Christen so geliebt, dass er sie ständig scharenweise vor die Löwen hingeschmissen hat zum Fressen. Das ist doch unglaublich, dass ein Mann Gottes, der kann selbst unter der Herrschaft des Teufels noch leuchten und brennen für Jesus. Manche haben schon Probleme mit Anstaltsleitern hier in Santa Fu und so, ne? Also Paulus war unter der Leitung, da war Nero der Chef. Und dann wusste der Nero noch, dass der für Jesus brennt. Und Nero hat die Christen sehr, sehr geliebt. Das ist mir so bei unserem Maiko groß geworden. Dieses Zimmer, was eigentlich eine Ausstrahlung hat von Elend und Not und Schmerzen und Qualen. Ich habe, wenn ich reingekommen bin, immer das Gefühl gehabt, dass wir dort ein Treffen haben im Vorzimmer des Himmels. Für mich ist mein Bruder so ein Vorbild, seine leuchtenden Augen und wie er an Jesus festhält. Und das Wenige, was wir ihm da geben können, hat er uns schon viel mehr gegeben. Das sind Männer und Frauen Gottes, ihr beide, Maiko und Mehdi, ihr seid Vorbilder. Wie ihr da durchgeht und wenn ich da euch besucht habe, da habe ich wirklich gemerkt, hier ist Jesus gegenwärtig. Und ich bin nach Hause gegangen, ich habe in mein Auto gesessen und habe gesagt, Herr, so möchte ich auch werden. Ich möchte so sein wie Mehdi und ich möchte so werden wie Maiko. Ich möchte im Leid und Elend so dich ausstrahlen. Schenk doch mir diese Gnade, wenn ich mal so sein könnte, Herr. Das ist etwas Wunderbares. Die Briefe an Timotheus und Titus, die lassen vermuten, dass er noch einmal freikam und Griechenland, Kreta und Kleinasien besuchte. Und wie gesagt, dann wurde er hingerichtet. Und der Mann hat vor ungefähr 2000 Jahren gelebt. Und er ist heute lebendig vor unseren Augen. Solche Spuren kann man hinterlassen, wenn Jesus einen regiert. Zum Schluss möchte ich dir eine Frage stellen. Möge der Herr schenken, dass du ganz alt wirst. Aber wenn du eines Tages nicht mehr hier bist, 50 Jahre später würde hier jemand auf einer Kanzel sein. Hast du auch den Wunsch, dass jemand dann sagen würde, also als ich den Janko kennengelernt habe, da habe ich gemerkt, dass Jesus lebt. Der war manchmal ziemlich extrem mit seinen Ansichten, aber ich habe in ihm gemerkt, dass Jesus lebt. Was ist der Mann mir für ein Segen geworden? Ich hoffe, Janko, ich hoffe ihr, dass das euer Ziel ist. Wenn ich eines Tages nicht mehr unter euch sein sollte, Randy Orton hat gesagt, der Tag meines Todes, glaubt nicht, dass ich tot bin. Ich bin lebendiger als alles andere, ich bin oben. Aber wenn ich nicht mehr unter euch sein sollte, dann ist mein Wunsch, dass irgendwann die nächste Generation, vielleicht mein kleiner Ignaz, mein zukünftiger Ältester oder Adriano oder wer auch immer, dass sie hier vorne stehen und sagen, der Onkel Christian war manchmal ein bisschen verrückt, aber ich habe durch ihn Jesus gesehen. Das möchte ich. Ich weiß, dass ich in meinem Leben nie alles richtig machen werde. Aber ich möchte, wenn ich gehe, möchte ich Spuren hinterlassen. Und ich möchte für meine Kinder, für meine Frau und für euch Spuren hinterlassen, dass wenn ihr diese Spuren folgt, ihr ganz nah bei Jesus seid. Und nicht, wenn ihr meine Spuren folgt, dass ihr in der Welt euch verehrt. Ich möchte, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin, dass ihr diese Spuren geht. Amen.